Guten Abend. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ja, es wird heute um Jesus gehen und um den starken Fels und es wird um den stärksten Sturm gehen, der je auf dieser Erde gewesen ist. Lass uns aufstehen und vorher noch zusammen beten. Gott, unser Vater, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar dafür, dass dein Wort uns Aufschluss gibt über das, was vor vielen, vielen Jahren geschehen ist auf dieser Erde. Wir sind dir dankbar dafür, dass dein Wort allgenügsam ist. Und wir bekommen genügend Informationen über das, was für uns wichtig ist. Wir wollen heute über etwas nachdenken, was ein großer Sturm gewesen ist auf dieser Erde, der sehr, sehr viele und große Veränderungen auf diese Erde gebracht hat. Und wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist uns lehrst, ja, dass du uns begleitest und führst und dass du uns das sagst, was du uns damit sagen möchtest. Ich bitte dich, wirklich schenke mir bitte Freimut, dein Wort klar und deutlich zu reden. Amen. Wir nehmen Platz. Schlag bitte die Bibel auf. 1. Mose. Wir sind immer noch am Anfang. Wir behandeln immer noch die Urgeschichte. Wir wollen uns heute die Frage stellen oder die Frage beantworten, wie sieht Gott eigentlich Sünde? Wie ist Sünde für Gott? Ist es wirklich so schlimm, wenn wir sündigen? Ist Gott wirklich so streng damit? Wenn Jesus doch dafür gestorben ist, dann ist doch Sünde doch eigentlich, ich kann mich doch noch zwischendurch mal so gehen lassen. Es ist dann nicht so gravierend, oder? Ich möchte, damit wir es besser verstehen, in Kapitel 6 beginnen. Einige Dinge oder ein paar Sachen kurz wiederholen. Können wir uns noch an den Stammbaum von Kain erinnern? Ich glaube, vor 3 Wochen ungefähr, ja. Stammbaum von Kain, der Stammbaum von Adam. Wie ist so dieser, ich hatte da einen Vergleich gemacht, da ging es darum, es gab Unterschiede. Bei Kain scheint es so, als ob Gott betont hat, es gab Fortschritt. Und bei Adam, da finden wir immer wieder dieselbe Wiederholung, und er starb. So diesen Unterschied haben wir da so ein bisschen sehen können. Jetzt finden wir hier auch etwas Ähnliches. Wir beginnen Kapitel 6 von Anfang. Dort heißt es, und es geschah, als sich die Menschen zu mehren begannen auf der Erde. Die Menschen begannen sich zu mehren. Ist das gut oder ist das schlecht? Gut, ja, sehr gut. Wie bitte? Ja, genau, sehr gut. Ja, also es ist wunderbar. Es ist, Gott hat das so gesagt, es ist wunderbar. Und dann lesen wir weiter, und ihnen Töchter geboren wurden. Ist das gut oder schlecht? Gut, ja, es ist wunderbar, dass Töchter geboren werden. Dann heißt es in Vers 2, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Auch das ist gut, oder? Wir lesen noch von Hiob. Hiob wurde, nachdem er gelitten hat, ganz besonders gesegnet von Gott. Das heißt, seine Töchter waren die schönsten im ganzen Land. Die waren ganz besonders. Die waren wirklich außergewöhnlich. Ja, und die waren so schön, dass sogar die Engel Gefallen an den Töchtern gefunden hatten. Dann lesen wir weiter in Vers 4. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde, das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Auch das sah in den Augen der Menschen super aus. Stellt euch mal vor, da ist jemand, der bringt ganz gewaltige Dinge zustande. So wie so ein Superheld. Wirklich so ein Superman. Es ist super. Für die Menschen sah das wunderbar aus. Wenn sie da in die Menschheit hineingeschaut haben, dann konnten sie Dinge erkennen, die nach Fortpflanzung aussehen, nach Vermehrung, nach Schönheit, nach Entwicklung, nach Ruhm, nach Ehre. Es sah eigentlich alles gut aus. Und wie sah Gott das Ganze? Lass uns nochmal Vers 5 anschauen, Kapitel 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, er hat das andere auch alles gesehen, aber in den Augen Gottes fällt etwas anderes auf. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten. Wirklich alles, und das, dieses alles trachten heißt hier, alle Pläne von der Substanz her, von Grund auf, sie waren die Gedanken und Pläne des Herzens alle Zeit nur böse. Vers 11, aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel, mit Bosheit, mit Gewalttat. Vers 12, und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt oder verdorben auf der Erde. Vers 13, denn die Erde ist durch sie, durch den Menschen, mit Frevel erfüllt. Gott hat auch auf die Erde geschaut und ihm fiel etwas anderes auf. In seinen Augen war es besonders, dass die Menschen sehr böse waren, dass sie boshaft waren, dass die Pläne des Menschen erfüllt waren von Boshaftigkeit und das immer, sagt er, dass die Erde erfüllt war mit Gewalt, dass sie verdorben war und dass der Weg des Menschen verdorben gewesen ist. Und jetzt kommt Gott in einen großen Konflikt, in einen Riesenkonflikt. Gott liebt seine Schöpfung. Gott liebte das, was er gemacht hat. Gott, als er die Erde geschaffen hat, all diese Tage hindurch, da sagte er am Ende, es war gut und ganz am Ende, es war sehr gut. Gott hatte Gefallen an dem, was er gemacht hat. Er liebte es. Das müssen wir uns ganz klar werden. Aber Gott hasst die Sünde. Gott kann Sünde nicht ausstehen. Sünde geht gar nicht bei Gott. Doch das müssen wir uns absolut klar machen. Und in Gott ringen jetzt zwei gewaltige Kräfte miteinander. Einmal die Liebe zu der Schöpfung auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Hass über die Sünde. Und Luther hat es in diesem Zusammenhang so beschrieben, Gott, der Richter, ringt mit sich als Vater. Er hat das alles geschaffen, die ganze Schöpfung, er hat es geliebt. Er hatte ein väterliches Herz zu dem Ganzen. Aber gleichzeitig war Gott heilig. Und Gott war Richter und jetzt ringen diese beiden Kräfte in Gott miteinander. Und das beschreibt Mose in Vers 6, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte. Da ist dieser Kampf in Gott. Und es betrübte ihn in seinem Herzen. Oft reden Menschen von dem lieben Gott. Sie stellen sich einen alten Opa vor, der drückt ein Auge zu. Das wird schon nicht so schlimm sein. Und sie vergessen oft, und wir selber vergessen oft, wozu Gott angesichts der Sünde fähig ist. Was Gott in der Lage ist zu tun angesichts der Sünde. Achten wir weiter auf dieses Dilemma in der Aussage, die Mose hier trifft über Gott. Verse 7 und dann später Vers 13. Und der Herr sprach, ich will den Menschen. Und dann kommt immer wieder dieser Zusatz, den ich geschaffen habe. Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und dieses Reuen beschreibt diesen Konflikt, den Gott da empfunden hat. Es ist sehr viel Wehmut in dieser Aussage. Gott ist bereit, eine ganze Erde zu vernichten, weil Sünde auf der Erde ist. Und wir lesen Vers 13, Kapitel 6, da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Warum? Weil Sünde war. Weil Sünde auf der Erde war. Denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Und wenn Menschen uns sagen, Gott kann Sünde nicht ganz so genau sehen, das müssen wir nicht alle so genau nehmen, dann müssen wir denen sagen, das stimmt nicht. Gott sieht Sünde absolut genau. Gott sieht bei Sünde sehr, sehr genau hin. Vielleicht sagen wir ja, das war damals. Die Erde war absolut verdorben und die haben es einfach nicht besser verdient. Schaut euch einfach mal die Engel an, was sie da getrieben haben. Sind die Engel nach der Sintflut nicht mehr runtergekommen auf die Erde? Ich denke schon. Goliath kam aus einem Riesengeschlecht. Wir finden die Söhne Enaks. Die werden auch nachher so gehandelt haben, wie sie vor der Sintflut gehandelt haben. Vielleicht nicht ganz so schlimm. War der Mensch besser geworden nach der Sintflut? Da können wir ganz klar sagen, nein, er war nicht besser geworden nach der Sintflut. Wir lesen in Kapitel 8, Vers 21, und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl, das ist wichtig, obwohl das Trachten, alle Pläne und alle Absichten des Menschen, genauso wie in Kapitel 6, Vers 5, der gleiche Ausdruck, obwohl alle Pläne des Menschen, des menschlichen Herzens böse sind, von seiner Jugend an, auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Gott sagt, ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr tun. Und warum konnte sich Gott das jetzt auf einmal vornehmen und vor der Sintflut nicht? Warum konnte er es vor der Sintflut nicht tun? Warum musste die Sintflut sein und nach der Sintflut sagt, ich will es nicht mehr? Ich kann das mir jetzt vornehmen, jetzt geht's, jetzt funktioniert es auf einmal. Ich werde diese Frage zum Schluss oder im Laufe von Kapitel 7 dann nachher beantworten. Kommen wir zu Kapitel 7. Zu unserem eigentlichen Text. Wir finden mehrere aufgeteilte Berichte über verschiedene Tage oder über verschiedene Zeiträume im Laufe der Sintflut. Und jeder dieser Berichte vermittelt uns eine gewisse Atmosphäre von dem, wie es dort gewesen ist. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das beobachten können, dass wir da genau lesen, genau aufmerksam sind. Wir finden zuerst, da geht es um die letzten 7 Tage vor der Flut. Es geht um eine grobe Übersicht. Dann kommt der letzte Tag, an dem die Flut auch wirklich geschieht. Dann finden wir einen Bericht über die 40 Tage, an welche die Flut auch wirklich wütet hier auf dieser Erde. Und dann finden wir einen Vers, der 110 Tage beschreibt. Und ich möchte es nennen, das sind 110 Tage der Stille, wo eigentlich gar nichts passiert. Und das ist wichtig, dass wir das sehen, dann können wir Kapitel 8, Vers 1 verstehen. Da gedachte Gott an Noah. Als Grundlage für diese Zeitrechnung, für diese Unterteilung, gilt uns das Alter von Noah. Noah war jetzt 100 Jahre an der Arche, hat er jetzt 100 Jahre an der Arche gebaut. Er ist jetzt 600 Jahre, 2 Monate und 10 Tage alt. Das können wir, das sagt die Bibel, das habe ich mir nicht ausgedacht, das werden wir gleich sehen, wo das geschrieben steht. Also wir haben eigentlich, und es beginnt mit sieben Tagen. Ja, also wir sind jetzt im 600. Lebensjahr Noah, am 10. Februar, würden wir sagen, aber wir wissen nicht, welcher Monat das dort gewesen ist. Aber das wissen wir aus der Bibel, das werden wir gleich lesen können. Das sind wir jetzt gerade. Und es geht um die 7 Tage vor der Flut. Gott spricht zu Noah und sagt zu ihm, es ist wie ein letzter Aufruf, macht euch bereit, die Überfahrt ist kurz davor. Also sind die letzten Tage vor der Überfahrt. Wir lesen Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, also deine Familie, denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Noah wurde in dieser Gesellschaft von damals, wurde er als einziger als gerecht wahrgenommen von Gott. Und die Frage ist, wie war das Umfeld von Noah? Auch darüber spricht die Bibel. Was machten sie gerade? Wir lesen zum Beispiel in Lukas 17, Verse 26 und 27, dort heißt das, und wie es in den Tagen Noahs zuging, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah an die Arche ging. Das war Alltag. So lebte man damals. Sie aßen, tranken, heiraten, ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah an die Arche ging. Die merkten einfach nichts. Da war ein großer Kasten, da war Noah. Noah hat irgendwas erzählt, aber sie lebten ganz normal ihr Leben. Und Noah erhält jetzt letzte Anweisung, wir lesen Vers 2, nimm von allen reinen Vieh je 7 und 7 mit dir, das Männchen und sein Weibchen, Aus irgendeinem Grund war schon vor dem Gesetz bekannt, was denn ein reines Tier und was ein unreines Tier gewesen ist. Wir wissen nicht, woher. Dritte Mose kam viel später, wo das dann genau beschrieben ist. Aber die Leute kannten es. Wir müssen dazu sagen, die Erde war ja schon 1600 Jahre, bestand sie schon. Die Menschen lebten schon 1600 Jahre hier auf dieser Erde. Und Gott suchte immer wieder Gemeinschaft mit den Menschen, Kontakt mit ihnen. Er hatte mit ihnen geredet, wie auch immer er es gemacht hat. Er hat sogar mit Kain Kontakt gesucht, obwohl Kain gottlos war. Und ich denke, mit Menschen, die nach ihm gesucht haben, bitte erst recht Kontakt gesucht haben. Sie brauchten die reinen Tiere zum Opfern und sie brauchten die reinen Tiere auch nachher zur Ernährung. Deswegen sollten sie davon etwas mehr mitnehmen. Von dem unreinen Vieh, wir lesen weiter, aber je ein Paar, das Männchen und sein Weibchen. Und auch von den Vögeln des Himmels, je sieben und sieben, Männchen und Weibchen. Und hier merken wir wieder Gottes Sorge um seine Schöpfung, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Gott ist im Begriff, die Erde auszuradieren. Der Begriff, der dafür verwendet wird, für dieses ich will alles vernichten, das ist, ich will einmal die Schüssel auswischen. Also ich will einmal sauber machen. Das ist so der gleiche Begriff, den Gott da verwendet. Gott ist im Begriff, das zu tun, aber er ist besorgt, dass seine Schöpfung weiter existiert und weiter bestehen bleibt. Wir lesen weiter Vers 4. Denn es sind nur noch sieben Tage, das, was wir hier gerade gesagt haben, nur noch sieben Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde, 40 Tage und 40 Nächte lang, und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. Einmal auswischen, einmal sauber machen. Vers 5, und Gott tat alles, und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Wir merken, Noah ist wirklich ein sehr folgsamer Mensch, jemand, der auf Gott hört und gehorsam ist. Und Vers 6 heißt es dann, und Noah war 600 Jahre alt, diese Zahl ist jetzt aufgerundet, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Immer wieder lesen wir in diesem Bericht von Jahreszahlen. Hier einmal 600 Jahre, gleich taucht noch eine Zahl auf und dann noch eine. Gott ist es wirklich ernst damit, dass wir verstehen, hier wird Geschichte geschrieben. Das ist nicht irgendein Mythos oder sonst irgendwas. Hier wird eine Geschichte beschrieben. Gott schreibt Geschichte. Und das ist wirklich faszinierend. Es gibt über 270 verschiedene Sintflutberichte auf der Erde. Über 270. In verschiedenen Kulturen, in unterschiedlichsten Versionen. Und alle blicken sie auf dieses eine Ereignis zurück. Die Menschheit wusste, da ist irgendetwas Schreckliches gewesen, da ist irgendwas Furchtbares passiert. Es geht hier um reale Tatsachen. Jetzt haben wir eine Beschreibung von den Passagieren auf der Arche, Verse 7 bis 9. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut. Von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein war, von den Vögeln und von allem, was auf dem Erdboden kriecht, gingen Männchen und Weibchen paarweise zu Noah in die Arche, wie Gott es dem Noah geboten hatte. Das alles passierte, das alles waren die Passagiere der Arche. Und es geschah nach diesen sieben Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Wie waren diese letzten sieben Tage vor der Flut? Wie vor so einer großen Reise, oder? So wie wenn wir sind jetzt kurz vor den Sommerferien, wie wenn wir in Urlaub fahren wollen. Ja? Da muss vieles gepackt werden, da muss aufgepasst werden, dass das nicht vergessen wird, dass das nicht vergessen wird. Nur mit dem Unterschied, bei Noah, das war keine Urlaubsreise. Es war auch eine Reise. Es ging wahrscheinlich auch in ein anderes Land, aber es war kein Urlaub. Und trotzdem muss dann alles gedacht werden. Ich denke, Noah und seine Familie, sie werden alle Hände voll zu tun gehabt haben. Immer wieder werden sie gestaunt haben über diese Tiere, die da ankamen. Viele haben sie noch nie gesehen. Aber sie kamen und kamen und kamen. Es war auf jeden Fall sehr viel los in diesen letzten sieben Tagen. Wir gehen weiter. Es ist der letzte Tag vor der Flut. Wir haben den Wir haben den 17.02.600 im Leben Noahs. Und es wird nur ein einziger Tag beschrieben, an welchem auch die Flut einsetzt. Wir lesen Vers 11, im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats. Also das ist genau das Datum, was ich hier aufgeschrieben habe. Die Bibel ist sehr genau. An diesem Tag, und achtet mal bitte darauf, wie oft diese Aussage kommt, an diesem Tag. An diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Die Reihenfolge in diesem Zusammenhang ist ganz wichtig. Alle Quellen der großen Tiefe und dann kommen die Fenster des Himmels. Und es regnete auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Wir sind schon etwas am dritten Schöpfungstag darauf eingegangen. Ich möchte nur kurz zur Erinnerung noch mal das wiederholen. Wenn das in der Mitte die Erde ist, so sagte Gott, ich will das Wasser unten teilen von dem Wasser oben. So, das ist die Erde, ganz viel Wasser und hier war ein Wassermantel, der um die Erde herumging. So verstehen wir das, so verstehen das auch viele Wissenschaftler. Ich werde gleich mal von Henry Morris was zitieren. Das ist ein Wissenschaftler, der daran glaubt und der das so aufgeschrieben hat. Jetzt sagt Gott, das Wasser, was hier auf der Erde war, was ich jetzt getrennt habe, da soll jetzt das Trockene sichtbar werden. Und in Psalm 136, Vers 6, dort heißt es, der die Erde über den Wassern ausbreitete. Also ein Teil der Erde Nur andeutungsweise, ob das wirklich so genau gewesen ist, wissen wir nicht. Das ist die Erde, da ist das Wasser, hier ist ein Meer, da ist ein Stück weit Erde zu sehen, hier ist eine Wasserhülle. Wie es genau ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird ein Teil der Erde hier irgendwo eingeschlossen gewesen sein. Ein Teil des Wassers muss unterirdisch unter hohem Druck eingeschlossen gewesen sein. Ich möchte ein Zitat lesen, gerade von diesem Wissenschaftler. Er versucht so ein bisschen in Worte zu fassen, was an diesem einen Tag geschehen ist. Er sagt, die große Ausdehnung der Wasser über dem Firmament wurde zu Niederschlag und fiel zur Erde überall mit stärkster Intensität 40 Tage und Nächte. Also das, was hier außen herum war, was wir jetzt als blauen Himmel sehen, da gab es damals eine Wasserschicht in Dampf oder wie auch immer. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen sehr lange leben konnten und dass das Klima hier auf dieser Erde sehr, sehr gut war. Sommer und Winter und nass und kalt und sowas, das kannten sie gar nicht. Es war immer angenehm warm und wie in so einem Treibhaus. Und diese Wasserhülle ist zusammengebrochen. Aber wie ist sie zusammengebrochen? Und da ist wichtig zu sehen, dass zuerst die Quellen der großen Tiefe aufgebrochen sind und dann das Wasser wie eine Art Geysire bis in die Atmosphäre hochgeschossen ist. Das kennen wir heute noch. Wenn Vulkane ausbrechen, dann schießt die Asche bis in die Atmosphäre so hoch. Und so war es dann auch damals. Vermutlich ist es dann so gewesen. Und er schreibt weiter, die große Tiefe, die sowohl die Wasser der Ozeane einschloss, als auch die in den Urtiefen unter den Gesteinen der Erdkruste verborgenen riesigen Wasserreservoirs, brach ebenfalls hervor, als alle Brunnen der großen Tiefe aufbrachen. Diese große Umwälzung muss von Ausbrüchen unterirdischer Lavamassen begleitet worden sein. Und diese wiederum von gewaltigen Sturmfluten der Meere, also Tsunamis waren da an der Tagesordnung, vielleicht innerhalb von Minuten. Damals muss es auf der Erde eine Zerstörung gegeben haben, die jedes menschliche Vorstellungsvermögen übertrifft. Das sind nicht meine Worte, wie gesagt, das sind die Worte von einem Wissenschaftler, der sich versucht hat, damit auseinanderzusetzen. An diesem Tag muss es unglaublich laut und extrem unruhig hier auf dieser Erde gewesen sein. Die Menschen und die Tiere in der Arche werden bestimmt sehr ängstlich gewesen sein. Und ich versuche immer wieder so mit den Gedanken zu diesen Menschen zu gehen, zu diesen Insassen dieser Arche. Sie werden garantiert Angst gehabt haben, als das alles begann. Es geschah noch mehr an diesem Tag, es passierte vorher, vor diesem, was wir jetzt gerade gelesen haben, wir lesen Vers 13 bis 16, an eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Sie, also die Menschen, und die Wildtiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, nach seiner Art und alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte Vogel. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei, von allem Fleisch, das Lebensodem in sich hatte. Die aber hineingingen, Männchen und Weibchen, von allem Fleisch kamen herbei, wie Gott ihm, also Mose, Noah geboten hatte, und der Herr schloss hinter ihm zu. Gott sagte in Vers 2, Noah soll Tiere nehmen und in die Arche bringen. Aber hier lesen wir, dass Gott sie hineinführt. Gott ist der Handelnde und der eigentliche Held in dieser Geschichte und das war nicht Noah. Sie gehen paarweise zu Noah in die Arche. Es muss also Schlag auf Schlag gegangen sein. Als alle drin waren, schloss Gott zu. Wie er es gemacht hat, weiß ich nicht genau. Also die Tür ging zu und kurze Zeit später, am gleichen Tag, da ging die Sintflut los. Da passierte es. Wie war dieser eine Tag? Wie lief das alles ab? Die letzten gingen in die Arche, vielleicht war es Noah. Vielleicht wurde die Erde schon unruhig, vielleicht gab es die erste Anzeichen von Erdbeben. Vielleicht haben alle noch mal so aus der Tür geschaut. Also die standen da und sind in der Arche drin und gucken vielleicht noch mal raus und auf einmal bewegt sich die Tür. Niemand ist da. Die Tür geht zu. Das muss schon ein gewaltiges Gefühl gewesen sein für diese Menschen. Die ganze Arche, alles haben sie alleine gebaut. Alle Vorräder, alle alleine reingeschleppt. Dann haben sie die Tiere gesehen, wie sie dann kamen und kamen und kamen. Und jetzt ist alles fertig und plötzlich geht die Tür von selbst zu. Warum macht Gott das selbst? Warum macht Gott selber die Tür zu? Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott sich um seine Schöpfung sorgt. Gott macht sich Gedanken um seine Schöpfung. Jeden Augenblick wird Gottes Zorn über die Sünde hervorbrechen. Das weiß Gott. Jeden Augenblick wird dieser Zorn Gottes über die Sünde entfesselt werden. Und es wird eine unvorstellbare Zerstörung wüten. Der Zorn Gottes wird überall sein. Und hier lesen wir, das Vaterherz Gottes macht sich Sorgen um seine Schöpfung und er macht die Tür zu. Er schließt die Tür. Paul Washer hat das auf der letzten Hirtenkonferenz so ausgedrückt, es ging zwar nicht in diesem Zusammenhang, aber er sagte, Gott hält mit einer Hand den Zorn weg. Mit einer Hand hält er seinen eigenen Zorn weg und mit der anderen Hand hält er uns seine Hand entgegen und will mit uns Gemeinschaft haben. Er will uns bewahren, er will uns beschützen. Und das ist der große Kampf, der in Gott immer wieder vorgegangen ist. Dieses Bild haben wir hier. Gottes Zorn entbrennt vor der Tür der Arche, aber er kann nicht rein. Er kann nicht rein in diese Arche. Warum? Weil Gott selbst zugemacht hat. Er hat die Tür für die Arche selbst zugeschlossen. Wir gehen weiter. Als nächstes wird uns eine Periode beschrieben von 40 Tagen.
So, jetzt haben wir hier keinen Platz. runter. Diese Zeit geht bis zum
bis zum 27. März, nur damit wir einfach uns etwas vorstellen können. Es sind 40 Tage. Und diese 40 Tage werden uns jetzt beschrieben. In denen 40 Tage, in denen das Wasser immer mehr steigt. Und das, darauf müssen wir gleich im Text achten, wie das hier beschrieben wird. Wir lesen Vers 17. Und die Sintflut war 40 Tage auf der Erde und die Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch, sodass sie über der Erde schwebte. Es ging ein Ruck durch die Arche und die Arche löste sich vom Boden. Sie schwebte über der Erde. Dann Vers 18, und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu auf der Erde, dass die Arche auf dem Wasser dahin fuhr. Die Arche setzt sich in Bewegung. Sie löst sich, sie setzt sich in Bewegung. Vers 19, ja, die Wasser nahmen so sehr Überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Alle hohen Berge, vielleicht mit wenig Wasser, aber sie wurden bedeckt. Und dann Vers 20, die Wasser stiegen hoch, noch 15 Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Also über den Bergen. Sie werden damals nicht so hoch gewesen sein wie heute, aber das Wasser war 7,5 Meter, so circa über den höchsten Bergen der damaligen Zeit. Eine gewaltige Menge Wasser. Unglaublich viel Wasser. Nur Wasser. Die ganze Erde. Nur Wasser. Und ein kleines Bötchen, würde man sagen, mit ein paar Menschen drin und ein paar Tieren im Vergleich zu dem ganzen anderen. Und die Wassermassen haben zu etwas geführt und auch da achtet mal bitte auf den Ausdruck alles. Wir lesen Verse 21 bis 23. Da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte und auf der Erde, samt allen Menschen. Und er starb alles, was Lebensodem hatte auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Wirklich alles. Bis auf der letzte kleine Satz, nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Können wir uns vorstellen, was Sünde anrichtet? Ist uns klar, was Sünde zur Folge hat? Verstehen wir Sünde? Verstehen wir Gottes Reaktion auf Sünde? Gott ist fähig, alles zu zerstören, weil Sünde da ist. Über alles breiteten sich die Wogen von Gottes Zorn. Können wir jetzt verstehen, warum Jesus so wahnsinnig große Angst hatte im Garten Gethsemane? Er hatte Angst vor diesem Zorn. Er hatte wahnsinnige Angst. Genau dieser Zorn stand ihm bevor. Diesen Kelch musste Jesus trinken. Wir lesen im Psalm 42, Vers 8, dort wird prophetisch auf Jesus hingedeutet, eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Eine Flut nach der anderen, und dann heißt es weiter, alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Alle deine Wogen und Wellen sind über mich gegangen. Gott war sogar bereit, seinen eigenen Sohn zu töten, nur um Sünde zu bestrafen. Das ist Sünde. Ist Gott ein harter, ein unbarmherziger Gott? Nein, überhaupt nicht. Aber Gott ist dreimal heilig. Seine Heiligkeit erfordert diese Konsequenz. Gott ist absolut konsequent zur Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Alles, Seine Heiligkeit duldet keine Sünde. Können wir uns erlauben, mit der Sünde zu sympathisieren und sagen, ach, Sünde ist nicht ganz so schlimm? Niemals, es funktioniert nicht, das geht eigentlich gar nicht. Unser größtes Problem ist, unser allergrößtes Problem ist, dass Gott gut ist und wir böse sind. Das ist unser größtes Problem, was wir haben. Und Gott muss uns retten vor seinem eigenen Zorn. Er muss die Tür schließen. Das muss Gott tun. Lass uns nochmal zu der Arche gehen, zu den Leuten, die in der Arche sind, zu den Tieren in der Arche. 40 Tage lang hören diese Insassen der Arche immer wieder diesen Regen, das Peitschen der Wellen, das Aufsteigen von großen, heißen Geysiren, die bis in die Erdatmosphäre schießen. Das Boot wird immer hin und her geworfen, so stelle ich mir das vor. Alles ächzt und stöhnt unter diesem gewaltigen Kraft, die von draußen einwirkt auf diese Arche, auf dieses kleine Schiff. Vielleicht ist immer wieder jemand übel von denen, die dort sind. Ich meine, wenn das wackelt und Seefahrt kannten sie alle noch nicht. Vielleicht war reihum jemand da seekrank. Vielleicht hat immer wieder jemand geweint vor Angst. Ich denke, niemand von uns würde tauschen wollen mit diesen Leuten in der Arche. Das war keine schöne Fahrt, die sie erlebt haben. Wir lesen in Hebräer 10, Verse 30 und 31, dort heißt es, denn wir kennen ja den, der sagt, und das wir kennen ihn manchmal nicht, wir kennen Gott manchmal nicht. Aber die Menschen der Bibel, die kannten Gott, die wussten, wozu Gott fähig ist angesichts der Sünde. Und er sagt hier sehr treffend, denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Ich will es tun. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten, sagt Gott. Und dann sagt er weiter in Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nichts ist so schrecklich, wie in die Hände des lebendigen Gottes unter Gottes Zorn zu fallen. Noah und alle Insassen der Arche waren quasi in den Händen Gottes. Sie sind da hineingefallen, in diesen Zorn. Und das Einzige, was sie geschützt hat, ein kleines Boot, eine Arche, die sie selber gebaut haben und die Gott selbst verschlossen hatte, vor seinem eigenen Zorn. Wir kommen zum letzten Vers. Und dieser letzte Vers, der dauert 110 Tage. Ich schreibe es mal hier unten hin. Es sind 110 Tage, das würde quasi bis zum 17. Juni in dem Leben von Noah dauern. Vers 24. Und die Wasser blieben hoch über der Erde 150 Tage lang. In diesen 150 Tagen sind die 40 Tage des Regens mit eingeschlossen. Also diese 40 Tage und die 110, das sind die 150 Tage, die hier beschrieben werden. Wir haben also 40 Tage von mehr oder weniger großen Unruhen. Es prasselt, es regnet die ganze Zeit. Vielleicht ist das Wasser auch unruhig gewesen. Und dann haben wir 110 Tage, wo vielleicht Stille herrscht, wo es auf jeden Fall ruhiger war. Da ist nichts. Da ist einfach nur Wasser. Wenn wir heutzutage auf dem Wasser fahren, da sind meistens irgendwelche Möwen, irgendwelche Geräusche sind da. Aber hier war nichts. Kein Tier mehr. Nur Wasser und ein Boot. Ganz bestimmt veränderte sich die Erdoberfläche unter dem Wasser, aber ob man das oben auch gemerkt hat, das weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass es sehr ruhig gewesen war. Was wir sagen können, dass Gottes Zorn langsam zur Ruhe kommt. 110 Tage hat das gedauert, bis Gottes Zorn abgeklungen ist, bis Gottes Zorn langsam zur Ruhe gekommen ist. Ich weiß nicht, wie es den Menschen und Tieren in der Arche ging. Vielleicht war dort alles still. Vielleicht war es ruhig. Vielleicht kauerten alle ängstlich irgendwo in der Ecke, weil sie das alles erlebt haben. Aber ich bin überzeugt, dass diese Worte in Kapitel 8 eine unglaubliche Erlösung für diese Menschen, für dieses kleine Boot bedeutet haben. In Kapitel 8, Vers 1 heißt es: Da gedachte Gott an Noah. Gottes Zorn war vorbei und Gott gedenkt an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, was bei ihm in der Arche war. Wenn diese Insassen dieser Arche das damals gemerkt hätten, wenn sie verstanden hätten, ja, jetzt denkt Gott an uns, dann wird es ein großes, erleichterndes Jubeln unter ihnen gegeben haben. Ja, die Zeit der Stille, der Ruhe, des Zornes ist vorbei. Gott gedenkt wieder an uns. Fakt ist, dass sie es gemerkt haben. Draußen, neben der Arche, vor der Arche, passiert wieder was. Wir lesen weiter: Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen, sodass die Wasser gefallen sind oder fielen. Es muss ein starker Wind gewesen sein, von dem sie dann auch wirklich gemerkt haben. Ich denke, es ist allen deutlich, die Hauptperson, um die es hier geht, ist nicht Noah, sondern es ist Gott, der hier handelt. Und um nochmals auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Sünde oder ist Sünde schlimm? Ist Sünde gravierend? Ja, Sünde ist schlimm. Sehr schlimm sogar. Aufgrund der Sünde ist Gott bereit gewesen, alles Leben auf der Erde zu vernichten. Sogar sein Sohn musste sterben wegen der Sünde. Und wir sollten uns auszeichnen durch heiligen Wandel. Wir sollten weglaufen von der Sünde, weil wir das wissen. Weil wir wissen, wie schlimm Sünde ist. Wir sollten die Warnung von Petrus ernst nehmen und nicht auf sogenannte Spötter hören. Ich möchte mit euch zusammen kurz zum zweiten Petrusbrief gehen. Schlag mal bitte auf, 2. Petrus Kapitel 3, ab Vers 3. Dort bezieht sich Petrus genau auf dieses Ereignis. Und er fügt am Ende eine Ausführung an. Und diese Ausführung wollen wir heute mitnehmen nach Hause und darüber weiter nachdenken. 2. Petrus 3, ab Vers 3. Dort heißt es: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihrer eigenen Lüsten wandeln. Sie machen das, was ihnen Spaß macht. Vers 4: Und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es vom Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Es macht keinen Sinn, sich zu enthalten. Warum soll man auf Spaß verzichten? Vers 5: Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat, durch das Wort Gottes, und dass durch dieses Wasser, durch genau dasselbe Wasser, die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging, zerstört worden ist. Dann Vers 7: Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und wie das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und Gottes Zorn wird nochmal ausbrechen über gottlose Menschen, aber das steht uns noch bevor. Vers 8: Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und hier geht es nicht um Schöpfungstage, sondern um die große Geduld Gottes. Vers 9: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Dieser Begriff sagt, er hat einen langen Weg, bevor sich sein Zorn entlädt. Gott hat einen langen Weg, bevor sich sein Zorn entlädt, weil er nicht will. Weil Gott nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen. Dann wird es wieder laut werden. Die Elemente werden vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Und jetzt kommt die Aussage für uns und die Anweisung für uns. Verse 11 bis 13. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Weil wir verstehen, was Sünde alles anrichtet, sollten wir uns auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Welche Erde und welchen Himmel hat Noah bekommen, nachdem die Flut vorbei war? Einen neuen Himmel, eine neue Erde, aber die Ungerechtigkeit war genauso da wie auch vorher. Hat man bei ihm gesehen. Die Menschen vorher haben sie besoffen, Noah besäuft sich auch. Es hat sich nicht viel verändert. Aber Gott sagt, wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Nicht mehr Sünde. Und Vers 14, darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr euch als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet und das Ganze in Frieden. Weil wir das wissen. Deswegen sollte unser Fleiß drangelegt werden, damit wir unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werden in Frieden. Die zweite Frage, die ich aufgeworfen habe, wieso vernichtet Gott die Menschen nicht wieder? Warum konnte er einen Bund plötzlich machen mit Noah? Ganz einfach, die zweite Flut erging über Jesus. Jesus hat diese Flut ertragen. Er alleine hat diese Flut über sich ergehen lassen. Sie ging über ihn.